Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie bei 35 Grad im Schatten. Trotz Hitze, ich bin sehr froh, dass so viele Leute da sind. Liebe Gesichter und auch Gesichter, die ich noch nicht kenne, das ist auch sehr schön. Zu dem Vortrag heute, dies das glückliche oder verhängnisvolle Partnerleben mit dem Wissen der neuen Medizin. Mein Name ist Andreas Baumeister. Ich komme aus Hösbach und bin Gesundheitsberater der neuen Medizin. Ich mache also genau das. Und habe gemerkt, dass es ist unheimlich vielen Ehen kriselt in der Art, dass die Leute nicht wissen, was sie sich gegenseitig antun. Normalerweise ist es so, es kommen Leute zu mir, die mehr oder weniger schwer krank sind oder auch leichter krank sind und würden gerne wissen, warum sie jetzt krank sind, ja, ob es da einen seelischen Grund dazu gibt. Die sagen mir in der Regel einfach nur, was sie an organischen Leiden haben, was ihnen wehtut. Und ich erzähle Ihnen dann darüber, was Ihnen passiert sein muss, was an seelischen Konflikten da gewesen sein muss, das heißt, was an seelischen Schocks vorausgegangen sein muss. Das Tolle ist, mit welchen Personen es passiert ist, das ist das Tolle daran, und wie Sie die ganze Sache wieder los wird, oder Sie die ganze Sache wieder loswerden können. Und zum Schluss können Sie das auch noch überprüfen, weil es muss immer stimmen. Ich bin durch einen Schicksalsschlag von der Schulmedizin zur Neumedizin gelangt. Ich habe ein schwerbehindertes Kind, ein Impfschadenskind. Mein Vater ist vor 10 Jahren an der Chemo, mit der Chemo umgebracht worden, der Lymphdrüsenkrebs gab. Und so bin ich zur Neumedizin gelangt und habe mich seitdem auch nicht mehr losgelassen. 2012 ist ja ein Jahr des Wandels und wir wissen, es passiert was, es passiert irgendwas ganz Tolles und es wäre schön, wenn Sie Ihr Korsett, dieses eng geschnürte Korsett voller Vorurteile und Bedenken, was man alles so mitbringt gegenüber der neuen Medizin, vielleicht einfach mal abschnüren, abschalten, dass Sie sagen, okay, ich bin mal offen für was ganz, ganz Neues. Haben wir uns vorher mal Gedanken darüber gemacht, wenn wir in der Partnerschaft waren und einer von den Partnern war krank? Nicht. Hat halt Pech gehabt. Ja? Besser der wie ich, ganz klar. Ne? Ja, ihn hat es erwischt, sozusagen. Ja, er ist krank geworden. Ja, die Nachbarin war auch krank und der Onkel war krank und da hat ihn erwischt und er ist dann auch krank geworden und das ist ganz klar, da kommt es her. Und niemals hatte jemand darüber nachgedacht, dass vielleicht man selber noch mit die Ursache ist von der Krankheit des Partners. Wir gehen oft sehr herzlos miteinander um, das kriege ich ja manchmal oft genug mit, dass wir uns was gegenseitig am Kopf schmeißen. Ja, und wissen überhaupt nicht, wo das landet. Also heute ist es so, dass wir darüber sprechen, was wir unserem Partner gegenüber an liebevollen Dingen zutun können, dass es ihm gut geht und was wir unbedacht an schlimmen Dingen tun werden, ja, ohne es zu wissen, was ihm direkt Krankheiten erzeugt. Ich grüße auch meine Tochter, die mal hier ist. Sie ist nämlich Krankenschwester und von der Schulmedizin und ist interessiert für die neue Medizin. Das finde ich auch ganz toll. Weil es ist ja doppelt schwer, gell? Ja, das Thema ist das glückliche oder verhängnisvolle Partnerleben mit dem Wissen der neuen Medizin oder wie man 100 Jahre alt werden kann oder ohne Probleme 100 Jahre alt werden kann in der Partnerschaft oder mit 50 dann sich gegenseitig ins Grab schaufelt. Das geht. Stellvertretend für uns, unsere Familie, haben wir den Sven. Ich stelle ihn nachher nochmal vor. Sven Lisa, ich habe nicht gemerkt, dass Angelina Duli war. Ja. Ich sage also fertig war, dann habe ich es gemerkt, ja. Das ist also Lisa. Und zum Schluss kommt noch das kleine Kind, Lara. Ja, die beiden haben Partnerschaftsgeschichten und das Kind kommt dabei raus, ist aber so. Er kriegt in der Zeit nicht viel ab, er kriegt Knochenschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen, also alles, was mit Knochen zu tun hat. Sie trifft es schon schlimmer. Sie aus einer Erkältung, Schnupfen ist ja nicht das Schlimme. Zahnentzündung, sie bekommt eine Blasenentzündung, eine Harnleiterinfektion. Sie kommt also ganz ordentliche Neurodermitis, später Brustkrebs und Hautkrebs. Und das Kind bekommt nochmal richtig ordentliche Masern ab. Alle diese Sachen, alle diese Krankheiten in Anführungsstrichen, haben die sich in der Familie selbst gegeben, selbst erzeugt. Also es kommt nichts von außen, alles was sie hat, die Nackenschmerzen, Kreuzschmerzen, Zahnentzündung, alles was da kommt, kommt von denen alleine. Von der Familie leider. Und bevor wir jetzt da starten, gehen wir ein bisschen noch in die Grundfragen, Grundlagen müssen sein. Ich meine, ich sehe einige Köpfe, die die Grundlagen schon auswendig kennen, aber eben nicht alle. Und deshalb sprechen wir einfach darüber, was da damals passiert ist vor langer Zeit und dass das Auswirkungen auf das hat, was wir jetzt in neue Medizin nennen. 1981 hat ein deutscher Arzt, Dr. Rieke Gerd Hamer, eine Entdeckung gemacht, und zwar, dass Krebs eine seelische Ursache hat und dass, wenn die seelische Ursache vorbei ist, Krebs von alleine heilt. Die Entdeckung ist so riesig, dass man sagen kann, als Galilei entdeckt hat, dass die Erde keine Scheibe ist, ja gut, wenn ich nicht runterfalle, merke ich schon. Ja? Das ist nicht so bedeutend. Auch nicht so bedeutend, Einstein, dass wir in den Weltraum fliegen können, finde ich auch nicht so bedeutend. Aber dass wir eine Krebsheilung durch Konfliktlösung nach der germanischen Neuen Medizin haben, das ist eine Aussage, die wichtig für uns ist. Krebsheilung durch Konfliktlösung, durch germanische Neue Medizin oder germanische Neue Heilkunde, ich habe den Namen öfter mal geändert. Die Neue Medizin, ein Mann vor 30 Jahren hat es entdeckt, und jetzt sind mittlerweile 1 Million Menschen, die es schon mitgehört haben, die schon die Neue Medizin kennen, schon mal ausprobiert haben, und 140.000 allein in Bayern. Und die vielen Menschen können ja, 140.000 Bayern, und die können sich ja nicht irren. Ja, das sind nicht alles Vollidioten. Ja? Das kann nicht sein, neue Medizin ist nicht richtig. Das müssen alles Leute sein, die sich irren. Denn da gibt es einen jungen Mann, der hatte ein Doku-Video vor 2 Jahren mal kreiert, auf 5bn.de, ist 1,7 Millionen Mal angeguckt worden schon. In 2 Jahren. So ungefähr 2 Jahre. 1,7 Millionen Mal angeschaut werden. Die neue Medizin ist keine Alternativmedizin. Sie ist keine Komplementärmedizin. Sie ist auch kein, wie dir manchmal Leute sagen, ja, ist ein netter theoretischer Ansatz. Es ist kein theoretischer Ansatz, sondern ein fertig ausgereiftes wissenschaftliches System, was vor 30 Jahren entdeckt ist und alle Kriterien vor 20 Jahren schon klar waren. Also völlig ausgereift.
Ich muss jetzt mal widersprechen. Ja, das ist nicht entdeckt vor 30 Jahren, das ist entdeckt vor 2500 Jahren, das war der Hippokrates.
Ja, gut, hat das auch gemacht.
Der Vater der Medizin.
Okay, gut, aber ich kenne nur den.
Ist nicht neu entdeckt.
Okay, gut, dann hat er es neu entdeckt 1981.
Ja.
Ja, kein Problem, kein Problem. Also, ein... Wenn du nicht wärmer reinkommt, ist egal. Ne, lass mal, da kriegt man mal aus. Ich fliege weg, lass mal. Also, vor ein paar tausend Jahren hat er was entdeckt. Jetzt hat er unser Deutscher, ja, hat 1981 was entdeckt. Ja. Wichtig ist, dass die Geschichte kein theoretischer Ansatz ist, sondern dass sie genial funktioniert und in den 30 Jahren 22 Mal wissenschaftlich untersucht worden ist und noch nicht ein einziges Mal widerlegt worden ist. Dürfen wir uns auch mal sagen, kein einziges Mal widerlegt. Das heißt nicht, das ist falsch, weil gibt es nicht. Das heißt immer nur, kann nicht sein, darf nicht sein. Aber es ist nie widerlegt worden. Weil Naturgesetze kann man nicht widerlegen. Also wenn man sagt, wo die Frau, wenn sie ein Kind kriegen will, dann muss ein Mann dabei sein. Das ist ein Naturgesetz, da braucht der Mann und Frau. Fertig. Und den Naturgesetz hat er auch gefunden. Und die kann man nicht wegdenken, die kann man nicht wegdiskutieren, die sind da. Aber diese Naturgesetze werden uns halt verschwiegen. Was toll ist an dem Naturgesetz ist, das von jeder Zeit, von jedem überprüfbar ist. Jeder kann es ausprobieren als sich selber, wie es funktioniert. Keiner kann sagen, stimmt nicht, sondern er kann es testen. Es ging zwar vor 30 Jahren um Krebs, aber jetzt ist es so, dass der Universalschlüssel für alle ihre Krankheiten, egal was sie nun haben, gefunden worden ist. Wir sprechen bei der Schulmedizin nicht über die Menschen, die sich unheimlich bemühen, uns unser Leben zu retten. Wenn wir überfahren werden, uns wieder zusammenflicken und wieder reanimieren, da sprechen wir gar nicht drüber. Wir sprechen über die Krankheitsdefinition allgemein und natürlich auch über Krebs. Seit 100 Jahren forscht unsere Schulmedizin und versucht, die Krankheiten zu finden. Und seit 100 Jahren haben sie nichts gefunden. Muss man leider mal sagen. Als die Schulmedizin anfing, das Gehirn vom Körper zu trennen, wurde schwierig. Sie hat gesagt, okay, alles was nach hier oben ist, macht der Psychiater und alles was nach hier unten ist, machen wir. Und das nennt sich dann Säftelehre. Ist der Saft okay, bin ich gesund? Ist der Saft nicht okay, bin ich krank? Ganz klar. Und das, was der Gehirn, das stimmt nicht. Also passiert gar nicht, Psyche und so, ist alles Quatsch, brauchen wir nicht. Wir gucken nur auf die Säftelehre. Ja, und dann haben sie sich gedacht, nachdem sich, weil wir können nochmal sagen, dass die Kosten und die Gesundheit, ja, dass die Kosten immens in die Höhe gehen, das hat die Schulmedizin geschafft, und die Gesundheit immens in den Keller geht, ja, da spricht auch keiner von. Also es ist eine riesengroße, klaffende Wunde sozusagen. Nachdem sie nichts gefunden haben und immer noch nicht wissen, was Krankheiten sind, haben sie Theorien entwickelt. Ja? Theorien. Die erste Theorie war, es muss eine Infektion durch Infiltrierung geben. Das heißt, da schwimmen irgendwelche Zellen aneinander und die sind miteinander drin und dann auf einmal machen die was. Ja? Das ist ganz klar. Nennt sich Theorie. Dann eine Theorie, dass Infektionen durch Verletzung kommen. Alles, was ich bekomme, muss irgendwie durch Verletzung reinkommen. Auch eine Theorie. Dann die Theorie, dass eine Infektion immer durch Körperöffnungen kommen muss. Egal, ich habe mehrere Körperöffnungen, ist ja kein Problem. Da kommen die Krankheiten rein, ist ganz klar, auch eine Theorie. Also wir sprechen immer nur von Theorien. Es ist bis jetzt noch nichts bewiesen, nur Theorie. Dann haben wir gesagt, okay, da müssen wir uns ein böses Virus erzeugen. Ja? Weil das greift uns an, sonst wissen wir nicht, wie das Ganze funktionieren soll. Also haben wir uns ein Virus erfunden, ja? Und haben gesagt, gut, wir tun mal so, als wenn das so aussieht. Man hat noch keins gesehen, aber die haben gesagt, das ist schon mal eins, das sieht toll aus, wo muss das gehen? Und erfinden ein Virus. Das Dumme ist nur, dass ein Virus, das geben sie zu, nur im indirekten Nachweis gefunden worden ist. Indirekter Nachweis heißt, wir haben eigentlich noch nie eins gesehen. Wir sagen, das müsste eins sein, das müsste eins so sein. Wir tun es oder ist eins, ja, also ist da eins. Deswegen gibt es ein Virus. Wir haben einen Marc Heinfeld, so einen Professor, Doktor der Virologie aus Würzburg gehabt, und der hat auch dieses Thema dann gehabt. Und der hat hinterher irgendwann auch gemerkt und gesagt, hier, was wäre denn jetzt, wenn es wirklich jetzt alles eine Erfindung ist. Ne? Da hat er gezeigt, wie so Parasiten dann in dem Immunsystem angreifen, hat die ganze Tafel vollgemalt, ja, und hat gezeigt, wie jetzt einmal so ein Virus da reingeht, unser Parasit und das ganze Immunsystem aushebelt. Ja? Und da haben wir gefragt, wie denn so ein kleiner Schweißer sozusagen auf die Idee kommen kann, ein ganzes Immunsystem auseinanderzunehmen, ja? Ob es vielleicht eventuell auch nur eine Erfindung sein könnte. Der hat darüber nachgedacht. Abends hat er mit uns gestanden, eine Stunde, und hat gedacht, ja, was wäre denn wenn? Ne? Da ist er durcheinander gekommen. Damit das böse Virus auch wirkt, müssen wir uns etwas erfinden, das nennt sich Immunsystem. Das ist auch eine Erfindung. Man hat noch nie eins gesehen. Nee, doch nicht, gibt keins. Ja? Gibt kein Immunsystem. Ne? Die haben sich auch zusammengebastelt. Deshalb kann ich auch mein Immunsystem stärken oder schwächen. Ich brauche gar keins. Wenn ich alles im Gleichklang, kommt man nachher drauf, alles im Gleichklang habe und der Körper alles harmonisch erledigt und sämtliche Bakterien und alles, was wir im Körper haben, vom Gehirn gezeugt wird, da ist kein Böser, der da irgendwas will. Gibt's nicht. Das sind nur die Fresszellen, die praktisch wie so eine Müllabfuhr funktionieren, in die Lymphe reingehen und das dann praktisch dann rausgeht. Mehr brauchen wir nicht. Da kommt nichts von außen. Ja? Und weil wir ja alle nicht wissen, wie das funktioniert, haben wir das Ganze dummerweise auch noch Infektionstheorie genannt. Klar. Infektionstheorie, ganz logisch. Ne? Weil die Annahme, Infektionannahme, dann Verletzungsannahme, dann Erfindung Virenannahme, Erfindung Immunsystem und das Ganze krönt dann noch die Infektionstheorie. Weil wenn es keine Infektionstheorie wäre, ja, dann müssten wir es Infektionsgesetz nennen. Dummerweise steht es aber nicht da. Steht immer nur Infektionstheorie. Dann haben wir das Robert-Koch-Institut mal angeschrieben und gefragt, wie das denn käme, dass da immer noch Infektionstheorie, mein ganzes Büchlein über tausende von verschiedenen Bildern von Viren, aber dummerweise gibt es ja keine, ne? Aber super, super Bilder, weil es gibt Photoshop und da haben wir wunderschöne, tolle, bunte Sachen, ja, gebastelt. Mit der Idee, da könnte was sein. Da haben wir gefragt, wie das denn sein könnte. Und da kam die Antwort, ja, dieses Wort Infektionstheorie nehmen wir gar nicht gerne in den Mund. Der erste Satz schon. Wenn wir noch nie ein Immunsystem gesehen haben und noch es keins gibt, dann gibt es auch keine Impfung. Das ist aber ganz klar. Ja? Dass Krankheiten anstecken, ist auch eine Erfindung der Schulmedizin. Die neue Medizin kann genau beweisen, dass es nicht so ist. Dann wissen wir jetzt mittlerweile, dass es kein Virus gibt. Virus heißt, du besitzt auch Gift und sonst nichts anderes. Ne? Mikroben können keine Krankheiten erzeugen. Das ist auch eine Geschichte von der Schulmedizin. Dann kann natürlich auch können Impfungen keine Immunität erzeugen, weil wenn ich kein Immunsystem habe, kann ich nichts immunisieren. Und wenn ich dann überlege, dass früher die spanische Grippe, sagen die viele Schulmediziner ja, also meine Schwägerin auch, ja, weißt du nicht, bist du nicht informiert und so, die spanische Grippe, das war ja so schlimm, dann weiß mittlerweile jeder, dass es ein großer Impfschaden war, dass das mit der Grippe nichts zu tun hatte. Und wenn man dann sieht, dass jede Impfdosis mit Quecksilber, Aluminium und allem zugestopft ist, und Kollege, dass es da nichts gibt, was mich schützt, ist das eine reine Vergiftung. Deswegen sage ich immer, lasst unsere Kinder in Ruhe, die wachsen auch so super auf, ja. Denen passiert nichts. Sie werden behütet, ja, so können wir sie behüten und nicht in der Spritze. Ja, so sollen sie aufwachsen, dass sie alles völlig zufrieden sind und nicht hier in Angst geraten oder was mit der Schulmedizin. Wenn ich nichts habe, was von außen kommt, ja, wo kommt es dann her? Also meine ganzen Krankheiten, die ich habe, nicht von außen erzeugt werden. Ich habe immer gedacht, die kommen von außen und es geht mir nichts an. Und wenn mein Partner krank wird, ist das alles Sache. Ich bin nicht krank, er ist krank, ich pflege ihn dann schön. Und jetzt mit dem Wissen, dass ich da mit dran beteiligt bin, kann ich sagen, jetzt kommt eine gewisse Reue dazu. Ja, ich pflege ihn, aber ich weiß ganz genau, ach, das hast du selber verbockt. Ja, ne? Er weiß es mittlerweile auch dann. Ja? Ich habe gesagt, du warst es. Ja, tut mir leid, ich bin der Schuld dran, ich pflege dich auch, aber ich kann nicht sagen, ich bin da nicht mehr dran beteiligt. Ne? Gibt es nicht. Wenn es kein Virus gibt, keine Bakterien mich krank machen, ja, und dass selbst das Essen mich nicht krank macht, auch wenn ich den Burger reinziehe, selbst das Essen macht mich nicht krank, ja, vor was muss ich mich denn überhaupt schützen im Leben? Wie das Mädchen, eigentlich muss der Kopf nicht so kalt wird, sonst gar nichts. Wo ich mich verschützen muss, ist mein Leben unter Mitmenschen. Das ist das größte Potenzial von Konflikten und Krankheiten, die ich kriege. Deshalb geht die ganze Geschichte rüber. Nichts kommt von außen, nur eventuell von meinem Partner. Der Stand in der Familie, bei den Eltern, in der Partnerschaft, wie ich zu meinem Partner bin, wie ich mich zu meinen Freunden, was meine Freunde mit mir machen, wie Feinde mit mir umgehen, am Arbeitsplatz, wie ich gemobbt werde oder was mir bei Arbeitsplatz passiert. Schicksalsschläge, da können sie nichts für, da kriegen sie natürlich ganz derbe einen mit, wo da müssen sie mit klarkommen, ja, da kann der Partner auch nichts dafür. Schwaches Selbstwertgefühl, wenn sie sich für immer für alles nicht gut genug fühlen, sind sie prädestiniert dafür, Knochenschmerzen zu bekommen, ist halt so. Da kann man auch nicht sagen, wird schon. Ja, das ist halt auch eine Erziehungsgeschichte. Ich habe einen Bekannten, der hat ständig was am linken Knie gehabt, hat was am linken Knie gehabt und die Mutter hat ihm ewig gesagt, er wäre unsportlich, er würde sowieso keinen Sport tauchen, ja. Und hat er schon angefangen, immer Knieschmerzen linke Seite gehabt und sein Sport war wichtig, Fußball und trainiert auch eine Kinderfußballmannschaft. Also immer aufs linke Knie, ja, jetzt hat er Neues. Ne? Also jetzt ist er in die 50, um sich ein Neues reinbasteln lassen. Wenn nur unter meinen Mitmenschen Krankheit oder Gesundheit entsteht, dann kann ich ja sagen, gehe mit meinen Mitmenschen anders um. Hau ihn nicht seinen Kopf, lass dir nichts erzählen, nimm mich alles so wichtig. Ja, ist ja, ich muss mich nicht ständig wichtig nehmen, mein Gott, wenn einer mal einen Witz macht, ja Gott, dann lache ich drüber, dann muss ich nicht sagen, wie kann der Witz über mich machen. Ne? Muss da alles nicht sein. Muss nicht sein. Wir kommen auf die Säftelehre, alle Säfte noch okay? Weil das ist das Einzige, was die Schulmedizin interessiert. Sie brauchen eigentlich gar nicht da sein, es reicht, wenn sie eine Urinstuhlprobe abgeben, eine Blutkonserve vorbeibringen. Also wir müssen gar nicht die Karte wissen, wer es ist, also sie brauchen eigentlich gar nicht vorbeikommen. Logisch nicht, ne? Der ganze Gesundheitsmarkt Schulmedizin zeigt uns, dass ein Riesenpotenzial drin ist. Wenn ich es nicht weiß, mache ich natürlich klar, dann gehe ich jedes Jahr los und gucke, wo ist ein großes Blutbild, Blutdruck prüfen ist ganz wichtig, Zuckertest ganz wichtig, ja. Cholesterinwerte, mein Gott, Prostatauntersuchung, PSA-Werte, Brustabtasten, Pappwerte, ja. Darmspiegelung, Magenspiegelung, alle Impfungen durch, alles muss gemacht werden, immer das Jahr rüber. Das heißt, ich bin immer in irgendeiner Angstzustand, ja, weil ich ja irgendeinen Wert vom vorher noch wissen musste. Der Doktor sagt eben 2 Wochen kriege Nachricht. Ja. Immer in Angst. Und habe ich das gerade wieder durch, ja, da fängt es nächstes Jahr an. Ach, da müssen wir wieder hier oben das große Blutbild machen. Waren Sie denn schon da? Ne? Klar, wird alles gemacht. Und oft ist es so, die Leute zu mir kommen, die haben meist nichts gehabt vorher. Gar nichts. Und auf einmal sind sie schwer krank. Und dann sage ich immer, sie haben sicherlich einen Vorsorgeschaden schon erlitten. Das ist ein Wort von mir. Ja, der hat nichts gehabt, dem geht's gut. Alles wunderbar, toll, kommt hin und kriegt eins nach dem anderen, wird operiert und dann meistens auch noch weg danach. Also dann sterben sie auch noch krank aus. Von nichts, nur weil sich vielleicht mal eben eine PSA-Werte geben lassen, der Doktor sagt, ach, wir sind ja immens hoch, da müssen wir operieren, runter nur. Also alles schon erlebt. Und hier sterben auch sehr viele Frauen. Mhm. Ne? Ja. So ein toller Spruch, den ich teilen kann hier. Die medizinische Forschung hat so enorme Fortschritte gemacht, dass es überhaupt keinen gesunden Menschen mehr gibt. Aus dem Gesundheitswesen ist ein Gesundheitsmarkt geworden, ist klar. Und wer sich ständig vorsorgt, kann sich nie zurücklehnen. Und immer in Sorge. Ich bin immer in Angst. Ist mein Cholesterinwert gut? Ist der Zuckerwert gut? Muss ich mal wieder zur Prostatauntersuchung? War ich schon bei der Mammographie? Habe ich das alles durchchecken lassen? Ja? Darmspiegelung natürlich, klar. Ne? Magenspiegelung und alles, was man sich da so antun könnte. Ja? Und immer in der Angst, ist das okay? Von Woche zu Woche in die nächste Angst. Ich habe auch meine Schwiegereltern, die auch ständig in der Angst sind, ob wir irgendwas haben. Das ist echt sehr schade. So. Wer hat das Ganze? Außer derjenige, der ja schon ein bisschen früher dran war. Dr. Med. Gerd Hamer. 17.05.1935, geboren, bin ich ganz stolz drauf. 35 habe ich nicht, aber 17.05. Mhm. Ja? Mhm. Lebt in Norwegen, hat ein Institut da und gibt Krebsgutachten raus, heißt, er lebt noch, er ist noch da und wenn Sie Hilfe brauchen, können wir sogar mit ihm telefonieren. Wenn die Zitate der Schulmedizin, ich habe ein paar rausgesucht, die sie ihm beschreiben. Dieser Heilertyp ist aggressiver als die Kräuterapostel und Geistheiler. Er liegt im Krieg mit der Schulmedizin, ist egozentrisch, querulantisch, oft paranoid, aber charismatisch. Heiler diesen Schlages maßen sich regelmäßig an, Krebs und AIDS zu kurieren, gerade jene Leiden, gegen die Vertreter der Schulmedizin noch mit stumpfen Waffen kämpfen. Das geben Sie mir nicht zu, ja? Dann, Kranke und Angehörige sind mit der heutigen Medizin zutiefst unzufrieden, obwohl Ärzte und Pflegende mit größtem Einsatz arbeiten. Also die da arbeiten und in der Pflege sind, die haben echt einen schlechten Job. Ne? Also wegen einem schweren Job, das ist ganz klar. Das ist eine große Hochachtung. Aber sie machen alles und die Leute sind unzufrieden. Dann haben sie geschrieben, derlei Zusammenhänge zwischen Psyche und Krebs, zwischen seelischen Befindlichkeit und der Chance, die Krankheit zu bewältigen, sind der schulmedizinischen Wissenschaft schon seit 1970 bekannt. Na nu. Ja, seit 1970 bekannt. Und dann heißt es auch so, ja, als medizinische Binsenweisheit gilt mittlerweile, dass seelische Faktoren den Krankheitsverlauf positiv oder negativ beeinflussen können. Bei Krebs ebenso wie bei Schnupfen und Herzkrankheiten. Na nu, ne? Das ist schon witzig, ne? Aber solche Tatbestände haben nichts zu tun mit der von Rieke, natürlich Dr. Fehls, ganz klar, ne? Lassen Sie extra weg.
Von haben Rieke Gerd. Haben Sie ja die Approbation entzogen?
Ja, klar,
deswegen. Ist ja kein Doktor mehr, ne? Ist er schon, aber...
Ja, darf er nicht sein, so darf er nicht sein, ne? Aber solche Tatbestände haben nichts zu tun mit der von Rieke Gerd Hamer vertretenen absurden Theorie, ein einziger Seelenkonflikt könne binnen weniger Monate eine lebensbedrohliche Krebsgeschwulst wachsen lassen. Das ist alles absurd. Das kann überhaupt nicht sein. Ne? Und überlegt, was man mit ihm gemacht hat. 1918 haben sie mit dem Semmelweis das Gleiche gemacht. Als Semmelweis festgestellt hat, dass Kindbettfieber durch das Leichengift kam, das war auch eine große Entdeckung. Ne? Und er ist 1918 geboren und hat das Ganze, sein Kindbettfieber, auf ein paar Prozent reduziert. Und was haben sie mit ihm gemacht? Rausgeflogen aus dem Krankenhaus, ganz klar, denunziert, Titel weg, in eine Psychiatrie und er ist dann irgendwann gestorben. Also gleiche Parallel, die beiden haben das Gleiche mitgemacht. Nur er lebt noch. Ja. Bei ihm ist es so, ihn hat man finanziell ruiniert, ganz klar. Sein Eigentum völlig beschlagnahmt, Approbationsverlust, hat keinen Doktor mehr. Sein Sohn wurde umgebracht in der Klinik. Hofbeut muss es ertragen lassen als Scharlatan, Krebsguru, von der nicht informierten und aufgesetzten Masse betitelt. 4 Psychiatrierungsversuche hat er schon hinter sich. Haft wegen nicht abschwören seiner neuen Medizin. Und 8 Mordanschläge hat er überlebt.
Und vor kurzem wieder ein Giftanschlag.
Echt?
Ja, ein was? Ein Giftanschlag. In einem Restaurant.
Wann war das?
Das ist jetzt ein paar Wochen her.
Ach, bitte. Toll, ja, ne?
Da wollte er irgendwie Suppe tauschen und dann... Man sagte, nee, das wäre seine Suppe. Und da hat er sich noch nichts bei gedacht und dann ein paar Stunden später ging es ihm total tragisch.
Ja. Aber dass sein Sohn umgelockt wurde, das war keine Folge, sondern hat das erst entwickelt.
Ja, aber erst ist der Sohn angeschossen worden von dem Bild gewordenen Prinzen von Savoie. Mhm. Hat er ein paar Stunden auch in seinem Schiff gelegen, in seinem Bötchen gelegen, ist dann ins Krankenhaus gekommen und da das eine Verbindung zum Schah von Persien war, ist er auch beauftragt worden, ihm Morphium zu geben und ihn einzuschläfern. Und der Dr. Hammer hat am letzten Tag, wo er praktisch gestorben ist, wie unser Henry da, ist er praktisch seinen Arm gestorben. Er wusste nicht, dass er Morphium bekommen hat. Er hatte 2-3 Wochen vorher Morphium bekommen, er durfte nicht ihn besuchen, er hatte praktisch Besuchsverbot, weil er ja dann mehr helfen kann, das darf nicht sein, weil die Patienten daneben werden benachteiligt, wenn ein Doktor dabei ist, also durfte das Kind nicht besuchen. Und als er besuchen durfte, ist er an dem Tag gestorben. Also insofern wurde beauftragt, Morphium zu geben und Morphium ist tot auf Raten, 2-3 Wochen sind sie tot. Wissen wir ja mittlerweile. Und das wusste er nicht. Und das hätte er dann in seinen Armen ist das Kind dann gestorben. Und durch diesen Tod ist das Ganze entdeckt worden. Daraufhin hat er Hodenkrebs bekommen. Und durch diese Entdeckung von Hodenkrebs hat er die ganzen Regeln von der neuen Medizin überhaupt erst gefunden. Und 20 Jahre danach oder 15 Jahre danach ist die ganze Sache so bekannt geworden, dass er gemerkt hat, dass er den Universalschlüssel für alle Krankheiten gefunden hat. Er hatte gedacht, erst das wäre so ein Kurzschluss im Gehirn gewesen, da war was falsch gelaufen. Den Fehler habe ich gefunden und jetzt weiß ich, wie Krebs funktioniert. Und jetzt hat er gemerkt, dass da überhaupt nichts falsch lief, sondern dass das Naturgesetze sind, 5 biologische Naturgesetze, da kommen wir gleich noch zu, die er entdeckt hat und die nie falsch sind und auch vom Gehirn aus nie falsch programmiert worden sind, sondern einfach ein Programm, was immer da ist und was uns jederzeit treffen kann. Olivia Pilhar, 2008 habe ich es noch gesehen, da ist sie. Also die Krebsmädchen Olivia lebt natürlich auch noch, ist klar, ne?
Ja. Macht sie jetzt auch Fortbildung?
Ja? Olivia auch?
Olivia jetzt auch?
Ja, wäre doch toll.
Ja, fände ich
schön, ja, gut. Also sie lebt noch, ne? Man sagt, ja, ist Krebskind, Olivia. Sie lebt nur deswegen, weil die Eltern, Familie Pilhar, den Herr Dr. Hammer gemeldet haben. Und was er entdeckt hat, ist, dass eben keine Krankheit ist, sondern dass Krebs eine normale, ein Sonderprogramm im Gehirn ist, was immer eingeschaltet wird, wenn es zu Krisensituationen kommt. Und wenn dass diese Krise vorbei ist, dass alles wieder von alleine heilt. Ist sozusagen ein Überlebensprogramm und nichts, was uns umbringt. Ja? Und es ist Zeit für Menschen, es braucht Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen, das sprechen wir Ihnen an, um sie vorbereiten für andere, damit sie später, sind das denn die neuen Wege, die Trampelpfade für die Masse, die den Ursprung der Wege nicht mehr erkennen kann, sie dann für selbstverständlich hält. Irgendwann ist es soweit, dann ist die riesengroße Entdeckung dann selbstverständlich und da spricht keiner mehr drüber. Aber ich denke, der wird dann wahrscheinlich schon nicht mehr leben. Jetzt sprechen wir mal drüber. Ich habe alles extra immer kürzer gemacht, immer kürzer, immer einfacher und immer leichter. Weil dann kommt natürlich die Gefahr, dass es hinterher so leicht klingt, dass man sagt, immer wenn das so einfach wird, hätten wir es ja schon längst gemacht. Also es ist nicht einfach. Aber man kann die Sache so sagen wir mal, vereinfachen von der Form her, dass man es versteht. Weil wenn wir jetzt die richtigen biologischen Naturgesetze machen, dann wird es abschalten. Mhm. Ne, die kann man sich mal, ja. Kann man mal lernen, aber nicht heute Abend. Das erste Naturgesetz ist, dass es keine Krankheit ohne seelisches Schockerlebnis gibt. Gibt nicht. Also alles, was Sie vorher an Krankheiten gedacht haben, was man von außen kriegen kann, ist es nicht richtig, sondern es bedarf immer ein Schockerlebnis. Und während dieses Schocks in Sekunden wird sofort Psyche und Gehirn und Organ aktiviert. Man kann sofort in Sekunden im CT sehen, was mit ihnen passiert ist. Den Schock kann man fotografieren. Die zweite Phase, das zweite Naturgesetz ist, dass jede Krankheit in zwei Phasen läuft. Also stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt sagen wir mal, wirklich was Schlimmes erlebt und sind in der ersten Phase. Der Schock ist noch da. Ja, Sie haben noch Angst, Sie schlafen nicht, Sie essen nicht, Sie träumen davon. Das ist die erste Phase. Und jetzt hat sich das Problem gelöst, dass man sagt, okay, ey, ist alles wunderbar, ist es toll, das Problem ist weg, dann komme ich in die zweite Phase. In der zweiten Phase werde ich müde, kriege ich Hunger, da kriege ich Schmerzen, da kriege ich Fieber und dann geht es mir schlecht. Und in der zweiten Phase rennen die Menschen halt zum Doktor. Die das noch nicht kennen, die rennen zum Doktor. Die sagen, oh, und wer es kennt, sagt, ah, zweite Phase, das und das ist gewesen, eine Woche Schmerzen, noch ein bisschen Taubheit und dann geht es mir wieder gut. Weil wenn ich weiß, mir was wehtut, ja, mir wirklich was richtig wehtut und ich weiß trotzdem, wo es herkommt, da gehe ich doch zu niemandem hin, der jetzt rät und sagt, das könnte vielleicht das sein, das könnte das sein. Nein, mache ich nicht. Sondern ich weiß, okay, das dauert noch 14 Tage. Wir kommen noch dazu, dass wir sagen, wie das funktioniert hier, dass man sogar sagen kann, wann die Krankheit zu Ende ist. Ja? Also zwei Phasen. Erste Phase, ich kriege meinen seelischen Konflikt. Zweite Phase, ich habe ihn überwunden, die Welt ist ja in Ordnung. Das ist die Zweiphasigkeit. Jetzt haben wir einen Bekannten, jemand, der die zweite Phase nicht erreicht hat, der hat praktisch ein seelisches Konflikterlebnis gehabt Und das hat ihn ausgezehrt bis auf die Knochen. Da ist also nichts übergeblieben. Der hat sich völlig verzehrt sozusagen, ja, und ist dann daran gestorben. Nennt sich das Karexie, ne? Also völlige Auszehrung. Der ist praktisch nur noch Haut und Knochen gewesen, ist dann gestorben. Und der hat es nicht geschafft. Und selbst wenn einer es dann schafft und trotzdem mit der neuen Medizin die Konflikte gelöst hat, wissen wir, da war noch was. Da muss noch was übergeblieben sein, weil es geht nicht, dass der einfach jetzt stirbt, sondern da muss was gewesen sein. Also nur diejenigen, die die zweite Phase hinkriegen, überleben auch. Und durch die Angst der Schulmedizin ist es oft so, dass ich aus der ersten Phase gar nicht mehr rauskomme. Ich komme nicht mehr in die Phase des Heilens, weil ich immer nur irgendwelche Medikamente oder irgendwelche Behandlungen bekomme. Dritte Gesetz ist, wir wissen, welches Organ wo welchem Hirnteil angeschlossen ist. Das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Das vierte ist interessant. Alle Mikroben werden durch das Gen gezüchtet und angesteuert. Es gibt keine einzigen Mikroben im Körper, die nicht vom Gehirn aus vorher produziert werden, geordert werden, gebunkert werden und benutzt werden. Weil wenn Sie ein Problem haben, sagen wir irgendeinen Konflikt, irgendein Wachstum, sei es mal angenommen, irgendein Tumorwachstum in der Brust erzeugt, dann macht der Körper gleichzeitig schon so viele Bakterien, wie mengenmäßig dieser Tumor in der Brust schon ist, dass wenn es zur zweiten Phase kommt, dass wir sagen, okay, die Heilung beginnt, dass die Bakterien, die da sind, gezüchtet, sofort hingehen und anfangen abzubauen. Also es ist nicht das Ding, deswegen dauert es auch nicht so lange, wenn alles gut geht. Der Körper richtet sich schon darauf ein, dass es irgendwann mal zur Konfliktlösung kommt. Irgendwann muss das Problem ja zu Ende sein. Und der bunkert schon und macht die Bakterien schon dafür. Also es ist was ganz, ganz Tolles. Und das fünfte biologische Gesetz ist der biologische Sinn einer Krankheit. Warum bin ich jetzt gerade krank? Warum ist nicht mein Partner krank? Warum bin ich krank? Warum habe ich eine Grippe? Warum habe ich eine Mandelentzündung? Warum habe ich einen Schnupfen? Warum habe ich eine Frau eine Blasenentzündung? Alles so Sachen. Warum? Das sagt das fünfte biologische Gesetz aus. So, jetzt noch ein bisschen Theorie. Jetzt kommen wir mal. Noch ein bisschen Theorie. Und dann kommen wir weiter. Für uns war es immer schon klar, dass es irgendwelche Gründe gibt, warum es mir schlecht geht. Ja? Also es gibt irgendwelche Sachen, wenn mir was ganz Schlimmes passiert, ich habe irgendwo Angst, dann merke ich, der reagiert mein Körper. Jetzt konnten wir dann sagen, was du da sagst, davon geht mir die Galle hoch. Ja? Mir ist einfach, ich habe mich so geärgert, dass mir die Galle hochkommt. Ne? Ich war vor Schreck stumm und bekam kein Wort mehr raus. Warum bin ich stumm und kriege kein Wort mehr raus? Nur was passiert, das muss irgendwas mit der Psyche zusammenhängen. Das kennen Sie alle, davon habe ich die Nase voll. Von dem habe ich die Nase voll, von meinem Partner und dem Theater meiner Kinder habe ich die Nase voll. Ich brauche einen Moment, um diese Geschichte zu verdauen. Sie liegt mir schwer im Magen, ich kann sie nicht verdauen. Ja, ich habe das Problem da und sitze dann da. Ich sage, ich brauche einfach mal, bis das weg ist, bis ich das Thema erledigt habe, ist es weg. Ich habe ein Problem, mir liegt etwas quer im Magen, ich habe Bauchschmerzen. Wieso kann mir was quer im Magen liegen? Warum habe ich Bauchschmerzen? Ich habe nichts gegessen, ich habe trotzdem Bauchschmerzen und fühle so, als wenn was quer im Magen liegt. Geht ja nochmal gar nicht.
Hm? Weil ich das gesagt habe. Und bitte. Ich habe das gehört. Deswegen.
Ja, natürlich, deswegen. Klar. Ist ja, selbstverständlich. Ich gehe eher von darum, was die Schulmedizin das nicht weiß. Hm? Mir hat die Sprache verschlagen. Was ich erlebt habe, war für mich so schlimm, dass sie mich Sprache verschlagen hat. Keine psychischen Gründe? Nein, geht nicht. Bestimmt ist hier irgendwo die Blutwerte nicht okay. Dann habe ich ein Problem mit schlechtem Magen, ist ganz klar. Es stößt mir sauer auf, logisch. Das Problem, was mir schwer im Magen ist, stößt mir erst sauer auf, weil erst der Säuregehalt hochgeht und dann irgendwann kriege ich dann auch mein Magengeschwür. Alles ein Problem der Familie, Problem in der Partnerschaft. Ich habe Kloß im Hals, das ist so, er drückt mich, ich möchte gerne, das ist so, als wenn mir was im Kloß im Hals stecken bleiben würde. Aber da auch zwischendurch mal. Auch wieder aus der Angst heraus. Das Problem geht mir an die Nieren. Warum geht mir ein Problem an die Nieren? Wenn das nach der Säfte leer wäre, geht das ja gar nicht. Ja, warum geht mir ein Problem an die Nieren? Ich kann es nicht mehr hören. Ich möchte diesen Ton von dir nicht mehr hören. Was macht das Gehirn? Es schaltet einfach die Stelle ab. Da gibt es einen Tinnitus. Gibt es ein Tönchen, damit sie nicht mehr hören müssen. Das Theater ihres Partners oder ihrer Kinder. Das ist das Schlimmste. Mich hat der Schlag getroffen. Das ist das Gemeinste und Schlimmste überhaupt. Weil das etwas, das kommt auf sie zu. Da können Sie nicht vorbeugend was machen, sondern das ist das Schicksal, eine Frau geht dermaßen rein. Und dann aus dieser Angst, mich hat der Schreck und Ohnmacht, vor Schreck und Ohnmacht der Schlag getroffen. Mich hat vor Schreck alles gelähmt. Also nur derjenige, der was Schlimmes erlebt hat, der kann einen Schlaganfall kriegen und sonst keinen.
Also Schlaganfall, aber auch letztendlich mich hat es gelähmt. Das heißt, ich kann auch nicht weglaufen. Es gibt ja auch diese Situation, nicht weglaufen können.
Man sieht an dem Schlaganfall Patienten, warum er nicht weg, was er hatte. Mhm. Wenn jemand herläuft und kann das Gesicht nicht, kann nicht sprechen, kann ein Ohr nicht hören, kann einen Arm nicht bewegen, dann können wir sagen, was dem passiert ist. Und der sagt dann, ja, ist.
Mhm. Ne? Also oder Leute, die plötzlich im Rollstuhl sitzen, ne?
Ja, es ja, ne? Gibt genug Leute im Rollstuhl, die nur im Rollstuhl sind, weil man ihnen das gesagt hat, ja. Und die können aufstehen. Mhm. Also das Urverständnis von Symptomen, was wir eigentlich immer schon hatten, das ist uns abgewöhnt worden. Ja? Und dieses Bauchgefühl, ich höre auf mein Bauchgefühl, gibt es nicht mehr. Jetzt einfach mal ein Beispiel, wie kann ich denn meinen Partner krank machen? Mein Partner, der eine ist gut drauf, der andere ist ein bisschen zarter beseitet. Der eine ist fit im Leben, der andere ist ein bisschen schwächer, der eine hat ein bisschen Angst, der andere ist stark und mutig. Und jetzt machen wir mal so, dass wir einen schwachen Menschen haben. Einen ängstlichen Menschen, einen schwachen Menschen, dem alles ziemlich nahe geht. So. Und jetzt können Sie sich ja vorstellen, wenn wir dem jetzt auch noch sagen, ey, das schaffst du sowieso nicht. Kommt gut, gell? Das merkt man richtig, ah, ist so gut. Dann, du bist überhaupt nicht geeignet für diesen Job. Kommt auch gut. Ist auch ein Wort, das einem richtig schön so negativ reinzieht. Du spielst sowieso nur die zweite Geige. Ist auch schön. Ich kann dein dummes Gesicht nicht mehr ertragen. Ist eine ganz gefährliche Geschichte. Hat auch schon ganz, ganz viele bewirkt. Das sprechen wir gleich mal drüber. Was mein schlechter Liebhaber ist, eine tolle Geschichte. Das freut jeden Mann. Dein Job steht auf sehr wackeligen Füßen. Ja, da habe ich doch eine ständige Grundangst. Und wenn ich jetzt gucke, das schaffe ich sowieso nicht, weiß ich ganz genau, dass die verschiedenen Stellen am Skelett, kann man vielleicht ganz gut sehen, sofort aktiviert werden. Das schaffst du sowieso nicht. Ja? Hab sofort im Rücken. Bin ich nicht gut genug dafür? Kriegt das im Rücken. Der Spruch von ihrem Partner drüber, ja, die will irgendwas im Garten machen, sag mal, das packst du sowieso nicht, lass mal sein. Zang, geht sofort, dritte, fünfte Lendenwirbel, geht in den Knochen. Sie erzeugen bei ihr jetzt Knochenschmerzen. Durch diesen einen Ausdruck, das schaffst du sowieso nicht. Du bist nicht geeignet für den Job. Ist ganz toll, wenn sie das zu ihm sagt, wenn er nach Hause kommt und ist ziemlich kaputt und müde und sie sagt, das schaffst du sowieso diesen Job nicht. Das ist nichts. Ja? Dann kriegt er es auch an der gleichen Stelle im Rücken, weil er denkt, ist er vielleicht auch nicht gut genug für die Geschichte. Gleichzeitig bekommt er ein Magenproblem. Ist ganz klar, es gibt das Problem schwer im Magen. Was ist denn, wenn ich den Job jetzt nicht schaffe? Wenn ich denn das schwer im Magen... So, die Leber aktiviert noch, dass wenn ich nicht genug zu essen habe, dann geht es auf die Leber und bekomme ich Leberkrebs. Das reicht völlig aus. Du bist nicht geeignet für den Job, reicht aus, um bei mir Leberkrebs zu erzeugen. Das können andere viel besser als du. Geht wieder auf den Rücken. Du spielst zweite Geige, geht im Nacken und Rücken. Nacken ist Ungerechtigkeit, ich fühle mich ungerecht behandelt. Im Rücken wieder das gleiche Geschehen, wieder ich bin nicht gut für dich. Alles richtig schöne Ausdrücke wie, du machst mich krank. Das heißt, sie können ihrem Partner durch diese Geschichte schon mal wunderbar krank machen. Ich kann dein dummes Gesicht nicht mehr ertragen, kann passieren, dass sie beim Partner Haarausfall erzeugen. Der verliert deine ganzen Haare verlieren. Auch natürlich Nackenschmerzen, erst für das fünfte Lendenwirbel, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, wenn der sagt, ich kann dein dummes Gesicht nicht mehr ertragen. Und den ganzen Körper Neurodermitis, weil er gehen soll, so der hat praktisch eine Aufforderung zu gehen, ich kann ein dummes Gesicht nicht mehr tragen, verschwinde. Davon kann er komplett Neurodermitis bekommen. Gut, das ist, na, Liebhaber ist, da kannst du Diabetes bekommen, natürlich auch dritter Lendenwirbel da oben, ich fühle mich ungerecht behandelt, ist gar nicht so, ich erzähle das so, aber ist gar nicht so, also bekomme ich wieder einen Rücken da oben, ich laufe also praktisch mit allen Schmerzen durch die Gegend, wieder der Job steht auf wackeligen Füßen, wieder die Leber, wieder der Magen, wieder weiß ich, aha, die Leber ist dafür da, dass ich nicht genug zu essen kriege, dann muss die Leber größer werden, um alles zu verdauen, und den Magen, nicht mehr wieder schwer im Magen, weil das Problem, wenn mein Job weg ist, was mache ich dann? Ja? Also das sind alles Sachen, es zieht mich alles runter, es erniedrigt die Person. Und alle die Sprüche, wenn jemand stark ist, dann macht ihm das gar nichts. Ja? Aber wenn er schwach ist, dann habe ich also fünf, dann habe ich hier die Geschichten, zwei Knochenschmerzen habe ich immer bei ihm parat und irgendwann morgens wacht er auf und kriegt einen Hexenschuss. Dann wissen Sie genau, das waren Sie. Der Hexenschuss am Morgen ist das. Und der Hexenschuss ist noch harmlos, das ist noch was ganz Kleines. Weil wenn die Sache länger dauert, kommt es zum Knochen. Karten und dann habe ich richtig in der Heilung richtig Schmerzen. Und dann bin ich noch meinen Bandscheibenvorfall, der in der Heilung praktisch dann alles wieder repariert, aber dann meine ganzen Nerven abquetscht und dann habe ich mein Problem. Also Sie können, wenn Sie sich richtig anstellen und richtig fühlen, mit Ihrem Partner aus einem Gefühl des nicht so Einfühlens, dass man nicht das Gefühl hat, dass man seinen Partner versteht und mit solchen Sachen kriegen, dass er irgendwann mit Riesenschmerzen durch die Gegend läuft und gar nicht mehr gerade laufen kann. Das waren Sie dann. So, noch einmal. Doch. Okay. Jetzt kommen wir zu unserem Pärchen.
Ja. Kann ich doch aber auch selber krank machen. Ich kann mir doch diese ganzen negativen Affirmationen auch selbst zuschreiben.
Ja, aber woher kommt das?
Passiert doch dann das Gleiche. Ne?
Ich
richtig. Bin dem Job nicht gewachsen. Schau blöd aus und so weiter.
Aber wer hat dir das mal gesagt?
Ja, wer war denn, warum sind Sie so drauf? Da muss irgendjemand, die Mutter, der Vater oder irgendjemand muss Sie so drauf gehabt haben. Ne? Weil normal würden Sie sagen, okay, weißt du was, du denkst, ich sehe nicht gut aus. Stimmt gar nicht. Ist doch gar nicht wahr. Ja, stimmt schon. Sie können sich durch den Gedanken runterziehen. Aber warum würden Sie das tun? Doch nur, weil Sie vorher irgendwie von der Erziehung her schon so was mitgekriegt haben, dass Sie sich vielleicht nicht so toll fühlen. Jemand hat gesagt, Sie sehen nicht so toll aus und gesagt, Sie schaffen das nicht, dass Sie sich praktisch vom Kopf her schon selbst erniedrigen. Und das darf nicht sein, weil da kommt das Gleiche aber raus, klar. Nur, dass Sie dann, nur in der Emotionalebene das passiert ist. Ne?
Oder der Partner braucht gar nichts sagen, sondern er braucht nur irgendwie eine Bevormundung machen oder so.
Ja.
Und dann geht es da hinten in die Hände, ach, bin wieder das kleine Dunchen. Zack,
kriege ich wieder eins drauf. Und schon jetzt andere rein, klar.
Genau, und in Wirklichkeit, der Partner meint es gar nicht so, aber du hast es irgendwann als Kind einsuggeriert, du bist ein kleines Dunchen. Und wenn dein Mann dir wieder zum 100. Mal sagt, das schaffst du eh nicht, oder das ist doch Blödsinn, was du da erzählst. Ne? Und ohne, dass er das merkt, setzt er einem dann wieder eins drauf.
Aber die Grundschuld waren aber dann die Eltern erstmal, ja, die dann angefangen haben, schon so runterzuziehen. Er hat praktisch nur daran erinnert, und sie haben es dann sofort in den falschen Hals gekriegt. Ja?
Genau.
Also wichtig ist, wie es auch ankommt bei mir. Ja,
natürlich.
Genau.
Ja, also dieses Abwertende mal so eben am Kopf knallen, das ist das Allerschlimmste. Mhm. Etwas schimpfen, ein etwas Erniedrigendes sagen und dann die Tür zu machen und ihn stehen lassen.
Genau.
Das ist das Gemeine an der Geschichte. Weil dann bewegt, der muss immer allein sein mit der Situation, weil an so einem Konflikt, den wir dann haben, passiert immer nur aus der Isolation heraus. Also diese Geschichte, die wir sprechen gleich mal drüber, wenn ich was bekomme, eine Krankheit bekomme, egal was ich habe, war immer ein Erlebnis vorausgegangen. Immer, es gibt ein kleineres oder ein größeres Erlebnis. Ja? Das große Erlebnis ist, angenommen, jetzt mein Kind wird überfahren im Trecker und das Kind ist tot. Das ist ein Riesenerlebnis. Oder meine Schwiegermutter kommt zu Besuch. Das ist ein kleines Erlebnis. Ja? Aber immer so einen kleinen Erlebnisschock. Und dieser Erlebnisschock trifft immer sofort bei Ihnen in der Psyche. Sie denken dran. Ja? Schwiegermutter kommt zu Besuch. Oh Mann. Ja? Psyche, sofort ratter, muss das sein. Ja? Kann die nächste Woche kommen oder solche Geschichten. Ne?
Immer die armen Schwiegermutter.
Ja, natürlich, eine muss das halt glauben. Sie denken dran. Mist, war das jetzt nötig? Ach, Schwiegermutter kommt. Ja, das ist ja nicht nötig. Ne? So, und dann in Sekunden im Gehirn kriege ich von der Schwiegermutter einen Hammer schon her. Zack. Das ist ein optischer Ring, der im Gehirn sofort sichtbar ist und fotografierbar und sagt mir genau, aha, das Schwiegermutter zu Besuch. Das dritte ist im Organ. Das Organ, was sich dafür jetzt zuständig fühlt, vom Gehirn aus, wird jetzt krank. Also ich kriege was auf die Mütze, dein Partner macht mich nieder, macht die Tür zu, zack. Du bist einfach zu blöd für Geschichte, rums, Tür zu, da bin ich da. Allerschwerst, hochakut, dramatisch und isolativ empfunden. Ich muss, damit ich gerechnet habe, es muss für mich besonders schlimm sein und es hat mich irgendwie voll auf dem falschen Fuß erwischt. Dann geht dieses Programm los, das nennt sich sinnvoll biologisches Sonderprogramm. Das sind unsere Krankheiten. Kleines Programmchen, großes Programmchen, das sind unsere Krankheiten. Die nennen sich jetzt sinnvoll biologisches Sonderprogramm. Also zwei Fremdwörter nur, das da und das da haben wir sonst aber keine. Sinnvoll biologisches Sonderprogramm. Und das ist das Dirk-Hammer-Syndrom, das hat er genannt, das Dirk-Hammer-Syndrom, das ist der Erlebnisschock, den er erfahren hat durch den Tod seines Sohnes, war der Sohn Dirk, das nennt das Dirk-Hammer-Syndrom. Also ein so eine Konfliktschock, ja, nennt sich dann Dirk-Hammer-Syndrom und er macht sofort auf drei Ebenen sofort Probleme. Wenn man das dann anguckt, wie es dann weitergeht, ich komme gleich das Beispiel, nur mal ganz kurz, weil wir nehmen ja die Beispiele von den beiden, die machen wir auch erstmal. Wir machen erst die beiden und nehmen dann die Beispiele. So, stellvertretend unsere beiden Pärchen. Nicht Angelina, sondern Lisa. Lisa und Sven. Beide sind verheiratet, 100% Liebe, ja, alles wunderbar. Jetzt sprechen wir über die, wie sie drauf sind. Das ist ganz wichtig später für ihr Leben, wie sie miteinander umgehen. Wie sie drauf sind. Lisa ist 32, ist feinfühlig, sensibel, hübsch, klar, ne? Aber feinfühlig, sensibel. Von den Eltern her hat sie einige Wertevorstellungen übernommen, die ganz wichtig für ihr Leben sind. Männer müssen stark sein. Sie möchte beschützt werden. Ja? Sie möchte behütet werden. Sie soll für ihn sein Engel sein. So stellt sie das vor und so ist das auch in der Erziehung auch gekommen. So soll ein Mann sein. Sie duldet keine Frauen an seiner Seite. Sehr ordnungsliebend und Familie ist sehr wichtig, hat öfter Blasenprobleme. Das ist sie. Er ist Sven, Alpha-Männchen, Macho. Er will Macho sein. Frauen sollen sich unterordnen. Passt ja gut, ne? Sind zusammen. Er will das Sagen haben. Sport ist alles. Mit Kumpels und Fußball, etwas unordentlich, Grobmotoriker, liebt alle Frauen, ist Frauenversteher, Frauenflüsterer, ja? Immer Ärger mit den Eltern und hat dauernd Knieschmerzen. Das sind die beiden, ja, die jetzt heiraten. Später bekommt sie noch ein kleines Kind, das zeigt er auch noch hinterher. 100% Liebe, alles wunderbar. Keine Konflikte, keine Krankheiten, nichts. Die ganzen ersten Jahre passiert gar nichts. Man muss dabei sein, sie nimmt nicht die Pille, das ist ganz wichtig, weil wenn sie nicht die Pille nimmt, ist sie zerebral weiblich. Sie sucht sich, wenn sie nicht die Pille hat, den Macho aus und nicht den Softie. Ganz wichtig. Wenn sie die Pille nimmt, findet sie den Softie wieder besser.
Muss
sie, ne? Ja. Also deswegen sollte man den jungen Mädchen sagen, okay, nimm mich die Pille, nimm die Spirale was, ja? Weil du deinen Männertyp in dem Augenblick, wo du die Pille nimmst, änderst. Und dann kann es schon mal sein, angenommen, sie nehmen jetzt Jahre nach die Pille, haben sich kennengelernt, heiraten dann, so jetzt wollen wir Kinder. Jetzt nehmen wir Kinder, Pille weg. Ja, dann findet sie ihn, den Softie, nicht mehr so toll und will den Macho haben.
Genau,
ja, dann haben wir ein Problem. Ja, ne, da haben wir ein Problem. Deshalb ist es so wichtig. Ich habe ihn extra Linkshänder gemacht, weil Linkshänder genau andersrum alles haben. Ja? Ist also keine Laune der Natur ein Linkshänder, sondern es hat sich früher als Überlebensstrategie gut entwickelt, dass wenn jetzt so eine kleine Gruppe angegriffen worden ist, die einen rannten sofort vor Angst weg und haben da von hinten praktisch die Leute von hinten im Rücken gefallen und die anderen sind dann vor lauter Kraft vorne drauf gegangen und diese Strategie hat sich Erfolg bewährt, dass die ganze Gruppe dann praktisch besser geschützt vor Angriffen fühlt. Deswegen gab es Linkshänder.
Und was ist mit den Frauen,
die linkshändigen Frauen?
Ja, die haben dann von hinten rum praktisch einen Knüppel draufgehauen. Ne?
Gekriegt.
Bitte?
Gekriegt, nicht faul.
Nee, aufgehauen.
Oder? Aufgehauen, klar. Die einen sind mutig, ja, und schlagen praktisch die ganze Horde weg und die anderen sind ängstlich, die verkriechen sich von hinten und greifen von hinten nochmal an. Das ist kein Nachteil, aber das hat man erkannt, dass das praktisch für die Entwicklung, für den Schutz der Gruppe besser.
Wie meinst du das jetzt? Es muss immer ein paar Linkshänder geben, damit die Gruppe geschützt ist.
Ja, das hat es früher gegeben, ja. Also wir haben so 40% Linkshänder, 60% Rechtshänder, weil die, stellt sich vor, wir sind jetzt in einer kleinen Gruppe am Lagerfeuer, 20 Rechtshänder, und die haben jetzt alle, sagen wir, das gleiche Konflikt. Die kriegen was, ja? Und reagieren alle gleich. Jetzt muss irgendeiner da sein, der anders reagiert. Das ist der Linkshänder. Deshalb ist ganz wichtig, links und rechts. Wir brauchen beides. Das ist keine Laune der Natur. Das muss sein. Wir brauchen Linkshänder, wir brauchen Rechtshänder.
Das ist sehr
interessant. Ne? Ganz, ganz wichtig zu überlegen. Deswegen
jetzt kann ich das Leben noch langsam verstehen. Wenn man anders war. Ausnahme. Ich war immer Ausnahme, bin ich immer noch.
Sind Sie Linkshänder?
Ja.
Deswegen, sie reagieren anders. Nicht besser, schlechter, gar nicht. Aber anders heißt als die Rechtshänder, aus Sicherheitsgründen, es muss sein. Ne? Deswegen sagen sie nicht, dass es was Schlechtes, auch das böse Händchen wird nicht eingegipst oder so, sondern ist alles gut.
Nein, das war nicht gut. Ich habe gekriegt, dass ich nicht recht schreiben lerne.
Oder das
ist auch recht. Ich habe schon meinen
Schocks. Ja, genau. Wir haben extra Rechtshänder, Linkshänder gemacht, weil er auch eine andere Kniegeschichte hat, auch die Knochenschmerzen sind andersrum. Also Sie kriegen bei dem Problem genau auf der anderen Seite die Schmerzen wie der Rechtshänder. Ist egal, die Schmerzen tun genauso weh. Der gleiche Grund.
Die Waren.
Aber die anderen.
Die waren da, die Schmerzen, die sind fort. Die habe ich losgeschickt. Weil ich habe mein Beispiel Mal losgeschickt, da sind meine Schmerzen auch weg. Die Knochen. Weichteilräume im ganzen Körper. Aber an Muskeln und Sehnen, elf Jahre eine Odyssee. Als Griechin müsste ich meine Odyssee auch erleben, bis ich eine Diagnose hatte. Keiner hat eine Diagnose für mich. Bis mein drittes Kind auf die Welt kam und ich habe den einfach in die Babyschale geschmissen auf einen Orthopäden und ich habe gesagt, ruf die Polizei. Weil wenn mein Kind runterfällt, ich stehe auf der Bildzeitung als Rabe Mutter, weil ihr mir nicht glaubt. Mhm. Ich war sowieso Hippokrates, deine Nahrung soll deine Medizin sein, aber ich müsste noch mein restliches Leben noch die psychische Sachen erleben, weil der Hippokrates kombiniert beides. Mhm. Und da müsste ich mit ihnen danach ein bisschen unterhalten. Als Nährstoff- und Ernährungsberaterin.
Ja. Kennen Sie den Witz mit der Pfütze?
Einer muss den anderen helfen, alleine geht's nicht.
Der ist der.
Junge Leute,
nicht so weit.
Junge Leute laufen auf der Straße und hinten ist eine Pfütze. Frisch verheiratet, lieb, verliebt, ja, laufen sie darauf zu und er sagt, hol das, seh dich vor, das ist eine Pfütze. Das ist gerade, wo sie geheiratet haben. Ja? Das sind 10 Jahre, jetzt geht es 10 Jahre her, dann geht es her. Achtung, Lisa, Pfütze. Tja, und wenn es 30 Jahre her ist, heißt das, typisch, ist eine Pfütze, musst du da reinlatschen. Das ist doch der Wandel so nach und nach. Ja? Erst ist wunderbar, alles toll, und dann mit der Zeit, ja, dann ist die Achtung nicht mehr so da und dann passieren halt diese kleinen Gemeinheiten, die uns dann hier krank machen. Der Großteil ist ja nicht so, dass wir jetzt so richtig jemand krank machen, sondern nur klein, bisschen hier, bisschen da und das Leben ist schwerer. Und das wollen wir jetzt nicht. Wir möchten jetzt mal gucken, wie die beiden so miteinander auskommen. Also sie haben noch einen großen Respekt voneinander, denen geht es noch gut. Sie lehnen sich einander an, auch wichtig für die Knochen. Ja. Sie haben eine große Achtung voneinander. Ja, er trägt sie noch auf Füßen, noch, ne? Und konfliktfrei. Also wir haben die ganzen Jahre nichts. Die beiden sind völlig gesund, haben überhaupt gar nichts. Ja, Arbeit klappt, Beruf klappt, alles ist wunderbar und klappt.
Er trägt sie noch auf Händen, meinst du, oder?
Oh ja. Welche waren sie da? Ja klar, auf Händen, oder? Das ist ein Jongleur, ja. Das ist ein Jongleur. Das habt ihr ja nie gesehen, ne? Jetzt kommt der Tag X. Ein paar Jahre haben sie Ruhe, alles wunderbar, nichts passiert, Leben ist ja so wunderschön, so toll. Tja, jetzt dummerweise lässt er überall seine Socken rumliegen. Und den Toilettendeckel lässt er auch morphen. Das mag Lisa gar nicht. Und immer wenn das Thema kommt, ja, dann konnte sie nichts zu sagen. Ja, und irgendwann kam es dann zum Eklat. Sie haben sich gestritten, vorher haben sie sich vertragen, jetzt haben sie sich gestritten, sie schmeißt ihm die Socken am Kopf und dann sagt, deine blöden Socken, die nimmst du jetzt mal mit. Ich habe keine Lust, diese dämlichen Socken immer aufzuheben. Und dann, wenn wir schon mal dabei sind, den blöden Toilettendeckel kannst du aufzumachen. Rums, dazu. Er geht, sie geht, keiner spricht drüber. Jetzt sind wir auf einer Zeit. Das ist hier wieder das DAS, also mein Konflikterlebnis, ganz harmlos, ganz klein, kein Problem, aber mein kleines Konflikterlebnis ist gestartet. Allerschwerst, hochakut dramatisch und isolativ. Wir haben uns gestritten, wir haben uns echt über die blöden Socken gestritten, für mich ist es besonders schlimm und ich stehe jetzt alleine vor der Tür und kann nicht drüber reden. Zack, schon geht's los. Jetzt habe ich in der Psyche, ich denke dauernd an die blöden Socken. Und dass er es besser machen könnte, ist ganz klar. Ne? Ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht, dass sie nachts von träumt. Ja? Aber immer wenn sie ihn sieht, denkt sie an die Socken. Ist ganz klar. Im Gehirn hat sie einen hamerschen Herd, also einen kleinen Ring, ja, der speziell für ihre Socken da war. Ja? Ein Programm, ein Riechkonflikt. Und gleichzeitig passiert jetzt was in ihrer Nase. Das ist jetzt schnupfende Erkältung. Egal wie draußen es kalt ist, egal wie warm es hier ist, ich kann davon nie eine Erkältung kriegen. Geht nicht. Niemals. Und mein Sohn, der ist Koch und der rennt ab und zu mal ins Kühlhaus, um sich abzukühlen. Und haben sie aber sich beklagt, dass sie ständig eine Erkältung wohl gekriegt haben. Da habe ich ihm gesagt, wenn er keine kriegen soll, Dann soll er Folgendes machen, er geht rein, freut sich über die Kälte und akzeptiert hinter die Wärme wieder rauskommt. Sagt, okay, es kann ja nicht immer so kalt sein. Ich kann ja, wenn es mir wieder kalt, wieder warm ist, gehe ich halt wieder rein. Ja? Und dann ist es wieder gut. Dann ist er dann rein, raus und hat keine Erkältung mehr bekommen. Nur das, auch in der Klimaanlage, kann bis minus 10 Grad im Auto sein und gehe auf 35 Grad raus. Da gibt es keine Erkältung von. Nur wenn ich mich darüber ärgere und sage, scheiß Wetter, ja? Mist, ist es so warm draußen, dann habe ich meine Erkältung. Nur das. Deshalb kann ich mich auch erkältungsmäßig nicht anstecken. Gibt nicht. Die ganze Familie, wir haben auch schon mal bei unserem kleinen Sohn mal so eine Gruppe gehabt, die haben sich alle gestritten. Ja? Und nur die sich gestritten haben, die haben alle die Nase umlaufen gehabt und der Rest hat gar nichts, weil er sich nicht so betroffen fühlte. Dann kommt man sehen, der hat die Nase, der, die haben sie alle, die hatten den Streit miteinander und die haben auch die Nase voll sozusagen. Und die anderen nicht. Ne? Ist auch ganz wichtig, ja. Man kann im Hirn-CT sofort im Großhirn die Stelle sehen. Es muss immer die drei Kriterien da sein, hochakut, allerschwerst, hochakut, dramatisch und isolativ. Von Lisa empfunden, die Tür ist zu, er sagt nichts, ja, und sie streiten sich jetzt. In der Zeit passiert jetzt Folgendes. In der Zeit wird an der Nase bis zur Stirnhöhle die Nasenschleimhaut ausgetrocknet, damit ich besser riechen kann, damit ich mehr Oberfläche habe, um es zu riechen. Weil ob ich jetzt einen Stinkekonflikt habe, nennt sich Stinkekonflikt, oder einen Witterungskonflikt, wie es früher die Tiere hatten, da muss angenommen, die Gazelle läuft jetzt vor und riecht jetzt irgendwie den Löwen, ja, dann steht sie da und riecht und riecht und riecht, reicht noch nicht. Ja. Jetzt trocknet die Nasenschleimhaut aus, die Oberfläche wird größer, 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 werden so richtige Teile abgetragen, damit die Oberfläche größer, wie so ein Golfball, ja, und dann kann sie wittern. Und dann wittert sie der Löwen und wenn sie ihn riecht, dann rennt sie schnell weg. Und danach, wenn sie ihn gerochen hat und wegläuft und alles wieder gut wird, dann bekommt sie ihre Erkältung, dann bekommt sie einen Schnupfen. Mhm. Weil in der Zeit, wo sie jetzt ihre Erkältung hatte, wo sie jetzt mit dem Socken gestritten hat, wo wir das Tier ihren Witterungskonflikt hatten, passiert hier, wie alle anderen Krankheiten, immer in der ersten Phase, unsere Zweiphasigkeit von unserem Programm, in der ersten Phase, da läuft das Problem, ich kriege fast nichts mit, weil in der trockenen Nase kriege ich auch nicht groß mit. Und da wird praktisch in der Zeit die Nasenschleimhaut ausgetrocknet, die Oberfläche vergrößert, damit ich gut riechen kann. Das ist praktisch, nennt sich konfliktaktive Phase, machen wir aber den ganzen Kram nicht, sondern das ist praktisch meine Witterung. Ich rieche jetzt, meine Nase wird trocken, ja, die ganze Schleimhaut ist praktisch völlig trocken. Jetzt hat das Tier, die Gazelle hat den Löwen entdeckt, jetzt fängt an zu reparieren. Lisa hat sich wieder beruhigt, ja, ihr Mann, wir haben ein paar Tage haben sich geärgert, ja, da haben sie darüber gesprochen, er hat gesagt, komm, jetzt machen wir das, kein Problem, wenn du gerne möchtest, wir sind ja noch nicht so lange verheiratet, sagt, dann nehme ich halt, den lasse ich die Socken nicht immer liegen und ich passe auch auf, dass der Toilettendeckel immer unten ist.
Oder ist die andere Lösung, der sie sagt, ach, eigentlich war das Blödsinn, oder so, ja. Komm, das ist doch jetzt Kiki-Kram, wegen dem streiten wir uns,
ja.
Und just in dem Moment ist sie selbst in die Lösung gegangen und dann läuft die Nase oder sie... Und
dann läuft die Nase, genau. Witzig, ne? Wir können sogar sagen, bei ihr das rechte Nasenloch. Toll, ne? Nicht das linke, nein, das rechte. Bei Sven auf der anderen Seite, kommen wir noch zu, dem läuft das linke Nasenloch. Ja. Ne? Also die rechte Seite seiner Nase wird ausgetrocknet. Ein Riechkonflikt und auf der rechten Seite kommt dann, wenn sie sich vertragen hat und das Tier jetzt die Witterung aufgenommen hat, jetzt kommt die Heilung. Die Heilung funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Bei allen Krankheiten, ob sie jetzt einen Magen- und Darmkrebs haben oder Brustkrebs haben oder nur mal eben Schnupfen haben. Immer das gleiche Programm. Das ist das Schöne. Man ist immer gleich, man braucht nicht tausend Eventualitäten lernen. Immer gleich.
Das rechte Nasenloch, weil sie Pille nicht schluckt.
Nein, rechte Nase noch, weil es ihr Partner die Socken weglegt. Ihr Partner. So. Sie ist Rechtshänderin. Nee, bei der Pille ist es anders. Das ist jetzt nur mit der Weiblichkeit oder so. Ne? Aber die rechte Seite ist Partnerseite oder eine Sache. Ich kann mich über meine Schwiegermutter ärgern, ich kann mich über die Arbeit, über was ärgern. Rechte Nase noch, als Rechtshänder. Wenn sie Linkshänder wäre, würde es andere Nasen noch
ich laufen. Ich dachte, bisher ist das egal.
Das ist was anderes. Das sind die Brockenkonflikte. Das ist, wenn du was im Mund reinkriegst. Ja, die brauchen die.